Oh, 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 O'Reilly.
Check engine, ABS, or maintenance light on? Take the guesswork out of your warning lights with O'Reilly Veriscan. The service is free and provides a report with solutions verified by ASE-certified master technicians. And if you need help, we could recommend a shop for you. Ask for O'Reilly Veriscan today.
Oh, 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 O'Reilly Auto Parts.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des YouTube-Kanals IT Asset Management and More. Ja, es freut mich, jetzt auch in der Sommerzeit wieder einen Gast bei mir in dieser Podcast-Folge zu haben. Meinen geschätzten Kollegen Simon Pletschacher, der mich heute wieder in dieser Folge begleiten wird. Und als Thema haben wir uns für dieses Mal, muss ich sagen, Simon hat sich das überlegt, haben wir uns das Thema IT-Strategie ausgesucht. Ja, Simon, ich gebe mal schon erstmal an dich erstmal nochmal herzlich willkommen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Direkt die erste Frage dann in deine Richtung. Was hat dich so ein bisschen dazu bewogen, das Thema heute mal auf die Liste zu setzen?
Hi Jan, ja, danke für die Einladung auf jeden Fall nochmal in deinen Podcast. Ja, gute Frage. Also IT-Strategie, glaube ich, ist vermutlich im IT-Consulting eines der interessantesten Themen und Bereiche. Es deckt einfach sehr, sehr viel ab. Und wir machen ja auch IT-Strategie-Consulting. Und ja, das war einfach der Punkt, weshalb ich das gerne mal mit dir ein bisschen näher erläutert haben möchte. Natürlich werden wir jetzt hier nicht in die Details gehen, ja, aber einfach, dass wir mal so einen groben Abriss machen. Und da haben wir uns überlegt, dass ich dich so ein bisschen interview.
Danke. mal gucken, in welche Richtung das geht.
Legen wir doch gleich mal los. Und ja, gib doch einfach mal so eine kurze Definition ab, Jan. Was ist denn IT-Strategie? Ich glaube, da kann sich jeder irgendwie so ein bisschen was vorstellen. Ja, Strategie kennt jeder, Unternehmensstrategie, alles gut, ja. Aber was konkret ist denn die IT-Strategie?
Gut, also ich meine, fangen wir mal eigentlich mit der Begriffseinordnung von Strategie an, ne? Also Strategie richtet sich ja immer auf Themen, die etwas länger in der Zukunft liegen. Ja? Also, dass man sagt, man möchte ein bestimmtes Ziel erreichen. So, und das ist jetzt, ich sage es mal, wenn man an Strategie denkt, irgendetwas mit mehreren Jahren. Also jetzt nicht irgendwie innerhalb der nächsten Monate, sondern man spricht dann irgendwie von 3 bis 5 Jahren, teilweise sogar 7 Jahre oder bis 10 Jahre. Also alles, was man eben in einer Strategie definiert, und ich komme gleich auf die Inhalte, ist dann eben auf die Erreichung eines Ziels in dieser Zeit ausgerichtet. So, und Unternehmensstrategie, du hast es schon genannt, da geht es natürlich im Wesentlichen um so Pläne wie, in welchen Märkten wollen wir welche Kunden mit welchen Produkten am Ende erreichen. Ja, das ist so klassisch Unternehmensstrategie. Und natürlich ist das jetzt erstmal als Frage formuliert, aber die Strategie definiert dann natürlich, wie man das konkret machen möchte. Ne? Also in gewisser Weise hat sie dann so operationalisierte Elemente wie folgende Maßnahmen sind dann notwendig, um in einem Jahr dort zu sein, im Jahr 2 dort und im Jahr 3 dort. So, das ist so das Thema Unternehmensstrategie. IT-Strategie natürlich hat eigentlich genau den gleichen Zeithorizont wie auch so eine Unternehmensstrategie, weil der Begriff steckt ja drin, Strategie. Aber es ist, wenn man so will, jetzt eben darauf ausgerichtet, mit welchen technischen Lösungen, mit welchen organisatorischen Ansätzen, mit welcher Architektur, zusammen mit welchen IT-Dienstleistern, bei mir piept es jetzt gerade, die Technik ist gerade heute etwas durcheinander, kein Problem. Also genau mit welchen Maßnahmen will man jetzt letztendlich von der IT-Seite die Umsetzung dieser Unternehmensstrategie unterstützen. Das ist eigentlich dann eben IT-Strategie. Also man könnte mal sagen, IT-Strategie ist eigentlich, wenn man so will, die Adaption der Unternehmensstrategie für den Bereich IT. Oder ich sage es mal sozusagen, die Konkretisierung für das, was dann IT tun muss oder tun sollte, um die Umsetzung der Unternehmensstrategie zu unterstützen. Das ist IT-Strategie.
Ja, das ist natürlich spannend. Und ich sage mal, da hat sich ja tatsächlich einiges verändert in den letzten Jahren. Ne? Also zum Beispiel, ich überlege jetzt mal an so ein Unternehmen wie Volkswagen. Ja? Die haben vor, ich weiß nicht, vor 20, 30 Jahren haben die in erster Linie halt Autos hergestellt haben. Und mittlerweile fangen die ja auch an, eigene Software zu entwickeln. Ne? Da gibt es ja diese eigene Organisation, die sie da gegründet haben, mit 5.000 bis 6.000 Entwicklern, glaube ich, arbeiten da aktuell.
Ja, Wahnsinn.
Die eigentlich nur an Software arbeiten. Ne?
Ja.
Und wir stellen es ja auch fest, bei vielen unserer Kunden, die eigentlich aus dem klassischen Maschinenbau zum Beispiel kommen, ne, da die bei denen mittlerweile ungefähr 10, 20, 30 bis zu 50% der Belegschaft teilweise aus IT-Leuten bestehen. Ne? Mhm. Also es hat sich ja wahnsinnig weiterentwickelt. Wie siehst du denn das, Jan? Also gibt es denn da eine Angleichung so ein bisschen in der IT-Strategie zur Unternehmensstrategie?
Also man muss jetzt, glaube ich, also wenn man so ein bisschen mal von der Historie her das sieht, ne, würde ich mal sagen, klar, vor vielen, vielen Jahren, ne, also da muss man jetzt schon ganz schön weit zurückschauen, gab es natürlich in dem Sinne keine IT. Ne? Ich meine, Computer gibt es jetzt schon ziemlich lange, ne? Aber jetzt wirklich zu einem Einsatz im Unternehmen ist es erst, ich sage es mal so richtig so, in den 70er, 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, mhm, fast schon Jahrtausends gekommen. Ne? So, also, aber damals war natürlich die Fokussierung eines Unternehmens auf die normalen Produktions- oder Dienstleistungsprozesse. IT hat da vielleicht eher eine untergeordnete Rolle gespielt. Das Thema wurde natürlich immer wichtiger und hat aber wirklich immer den Fokus gehabt, ich sage es mal so, einige Abläufe innerhalb einer Organisation in irgendeiner Form effizienter zu machen. Ja, was weiß ich, irgendwelche Daten zu verbuchen oder Dinge berechnen zu lassen. Das waren so die ersten Schritte. Ne? Also warum hat man das am Anfang genutzt? Ne? Weil man eben, ich sage jetzt mal, nicht mehr einen Taschenrechner verwenden wollte oder irgendwas anderes. Also
wir sprechen da eigentlich über Digitalisierung im Endeffekt, die bereits in den 80er Jahren angefangen hat somit.
Also das waren die Anfänge, aber mittlerweile hast du eben, jetzt mal, wenn du früher eben, wie du hast das Beispiel Auto genommen, ne? Da war natürlich früher jetzt zwar auch ein bisschen Elektronik drin, weil sonst wäre das Licht nicht gegangen und man hätte das Auto nicht starten können, aber es war natürlich in dem Sinn jetzt keine Steuerungselektronik. Dann kamen genau diese Elemente dazu und mittlerweile, ich fahre jetzt auch seit neuestem ein Elektroauto, ne, ist das eigentlich ein Computer mit Rädern.
Mhm,
ne?
Genau,
und, ja, und damit hast du jetzt eben einen viel höheren Durchdringungsgrad von solchen Technologien, auch mittlerweile in den Produkten, wo man die früher jetzt gar nicht erwartet hätte. Ne? Also was weiß ich, kaufst du heute eine Waschmaschine oder kaufst du irgendwas anderes, eben als, ja, als Haushaltsgerät steckt da mittlerweile ein Computer drin. Jeder Fernseher, ja, ist mittlerweile
smart. Dann gibt's
die
Apps smart dazu.
Ja.
Na, dann hast du für alles eine App dazu im Endeffekt. Na, jede Waschmaschine, jeder Fernseher hat eine eigene App dazu, die ja auch, genau, erstmal entwickelt werden muss. Ne?
Genau. So, und jetzt musst du sehen, also damit ist eigentlich IT in dem Sinne jetzt gar nicht mehr nur unbedingt derjenige im Unternehmen, der da dafür sorgen soll, dass zum Beispiel die Produktion des Fernsehers möglichst IT-gestützt laufen soll, damit man eben weiß, wann welche Teile da an irgendeinem Fließband verfügbar werden und ne, dass am Ende irgendwie, ich sage jetzt mal, ne, man vorher dieses Produkt designt hat, ne, also denkt man auch an solche Elemente. Dafür ist natürlich auch heute immer noch IT im Einsatz, ne? Aber heute hast du eben auch viel stärker dann diesen Effekt, dass das sozusagen das IT selber im Produkt drin steckt. Und damit hast du mittlerweile eine extreme Vermischung von dem Themen, also von diesen Themenfeldern. Also wenn du heute an Unternehmensstrategie denkst, ist das eigentlich ohne IT nicht mehr wegzudenken. Ich mache mal ein Beispiel. Früher, wenn du an so Versandhändler gedacht hast, wie zum Beispiel Otto oder Quelle, ne, die kennt man ja vielleicht noch, dann wusstest du, es gibt jedes Jahr oder einmal im Quartal gibt es so einen dicken Papierkatalog, dann gab es eine Telefonnummer, hast du angerufen.
Ja,
natürlich hatten die auf deren Seite, ne, hatten die dann auch ein Buchungssystem, wo dann am Ende diese Bestellungen eingelaufen sind. Aber du als Besteller hast halt angerufen. Heute, wenn du mal drüber nachdenkst, Amazon ist entstanden, weil es eben am Ende eben auch die Technologie als solches gibt, ja, dass ich also direkt über ein Portal meine Bestellung abgeben kann und bums, mittlerweile ist das einer der größten, zwar Logistiker oder Versandhändler, aber eigentlich ist es eins der größten IT-Unternehmen, muss man sagen. Ne? Mhm. Daraus sind Sachen entstanden wie AWS etc. Also IT und die klassischen Produkte, die sind heute nicht mehr so hart voneinander zu trennen und damit ist natürlich auch das Thema Unternehmensstrategie nicht mehr so völlig losgelöst von IT-Strategie und für viele Unternehmen ist mittlerweile eben IT jetzt nicht nur einfach so ein Effizienzsteigerer, sondern es ist sowas wie das Tor, um ganz neue Dinge zu tun. Und da reden wir noch nicht mal von Digitalisierung, sondern da gibt es ganz andere Vertriebsmöglichkeiten, ganz andere Designideen für Produkte, ganz andere Anwendungsfälle, ganz andere Zielgruppen. Ne? Also du kannst das heute nicht mehr so
trennen. Ne? Einerseits ein Business Enabler, ne? Also im Endeffekt, dass du quasi neue Märkte überhaupt erst erschließt, beziehungsweise neue Kunden dazu gewinnst. Ja. Andererseits ist es aber auch ein, du wirst ja getrieben, ne, von der Konkurrenz. Also jetzt guck dir VW an, ne? Wieso fangen die denn jetzt an, hier eigentlich eine Software zu entwickeln, ja, weil die ja merken, ja. Oh Mensch, Tesla geht voran, die ja, Kunden genau. finden die Software geil. Ja, okay, jetzt müssen wir was machen, ja.
Ja.
Also die sind ja auch gezwungen dazu, da mitzumachen, ne? Im Endeffekt, ob sie es wollen oder nicht, sie müssen anfangen, ja, Software einfach, zu entwickeln.
Man könnte jetzt auch sagen, es ist halt eben unsere Zeit, ne, in der wir jetzt leben.
Ja, genau.
Also man kann das, glaube ich, gar nicht mehr wirklich so hart trennen. Ich meine, Gott, es gibt immer noch Menschen, die dann am Ende irgendwo alles, was in irgendeiner Form Daten verarbeitet, verdammt, ne? Du kannst es einfach nicht mehr komplett voneinander trennen. Ne? Also wir haben eben heute wirklich eine digitale Welt und die wird immer digitaler. Ne? Wir haben irgendwie unsere Smartphones, wir haben am Ende Wearables, also irgendwelche intelligente Ohren, die am Ende unseren Puls permanent kontrollieren. Du sitzt im Auto, was eigentlich komplett vernetzt ist. Ne? Nochmal, du sitzt vorm Fernseher, der am Ende gegebenenfalls irgendwann deine Emotionen wahrnimmt und einen richtigen Film dafür abspielt. Also das ist so. Und nochmal, weil du mich gefragt hast, wie die Dinge zusammengehen. Ich glaube einfach wirklich, du kannst es nicht mehr so hart trennen. Also insofern ist das auch eine ganz spannende Entwicklung, die man in Unternehmen sieht. Sag mal, früher gab es halt den klassischerweise den COO, den Chief Operating Officer. Das war beispielsweise der dann grundsätzlichen Ideen eines Unternehmens dann in Form von Prozessen und Abläufen umgesetzt hat. Ne? Und auf der anderen Seite saß dann der CIO, ne, der Chief Information Officer, das war dann eben der, ich meine, die gibt es heute immer noch in dieser Rolle, aber ne, so hart getrennt, das war dann der so im Hintergrund so ein bisschen, was heißt ein bisschen, sich um IT gekümmert hat. Ne? Also der dafür gesorgt hat, dass am Ende jeder Mitarbeiter einen Arbeitsplatz hatte, ja. Ne, also einen Computer und so
Security
weiter.
Security-Maßnahmen umgesetzt
alles,
wurden.
Alles halt dazu. Ne? So, aber die beiden haben jetzt nicht unbedingt so intensiv sich immer abgestimmt. Natürlich gibt es da Boards und da werden natürlich auch mal so Dinge besprochen wie, können wir in irgendeiner Form den Prozess effizienter machen? Und dann sagt der CIO, hey, super, ich habe da irgendwie eine Technologie, die könnte da helfen. Mittlerweile entwickelt sich so eine Rolle, dass der CDO, das ist der Chief Digital Officer, und ja, da könnte jetzt der eine sagen, ja, der soll sich aber eher so um das Thema digitale Vermarktung kümmern. Aber eigentlich, nach meinem Verständnis, hat der primär die Aufgabe, wirklich das Thema Digitalisierung im Unternehmen zu treiben. Und der vereint in sich, in gewisser Weise, dann diese COO-Rolle, also Chief Operating Officer und CIO. Ne? Und bei den Unternehmen übrigens, wo das nicht wirklich gut funktioniert, ne, da reden wir dann über solche Dinge wie Shadow IT. Warum? Weil, ich meine, Shadow IT steht für IT, die eigentlich von der IT selber gar nicht kommt, sondern wo sich dann eben irgendeine Abteilung überlegt hat, ihr Problem jetzt mal selber sozusagen zu lösen und die Dinge in die Hand zu nehmen und dann eben nach einer Lösung im Markt schaut, vielleicht sogar auf die Idee kommt, anzufangen, selber Software zu entwickeln. Das ist auch risikobehaftet. Ja? Also ein schönes Thema, wo wir das gerade bei ganz vielen Unternehmen sehen, wo das plötzlich so einen Kontrollverlust hat, ne, weil die Leute anfangen, ja, ich bin jetzt hier ja auch irgendwo mit technischen Möglichkeiten unterwegs. So ein schönes Thema Low-Code Application Platforms.
Ja, ja, ja,
das, ja. Also jeder glaubt jetzt, er könnte irgendwie so eine App entwickeln. Ne? Jeder ist ein App-Entwickler heute. Also, aber ich will nur sagen, das ist natürlich ein Zeichen dieser Zeit. Ne? Also die Leute sind auch manchmal leid, sich dann eben immer wieder an der IT zu orientieren. Wenn wir von IT-Strategie sprechen, du hast schon Security als Begriff genannt, dann ist das natürlich so, dass die IT versucht, da gewisse Standards zu definieren und natürlich auch die Technologie so zu betreiben, dass das Unternehmen dadurch keinen Schaden nimmt. Ne? Also, dass es nicht angegriffen werden kann, dass keine Daten verloren gehen, dass die Sachen auch laufen, also dass so eine gewisse Kontinuität gewährleistet ist, also Business Continuity etc. Das ist das, was die IT macht. Natürlich sucht sie dann eben auch nach, ich sage es mal so, den Lösungen, die jetzt nicht gleich auseinanderfallen, wenn man sie startet oder sofort einen Absturz verursachen. Also da ist die IT manchmal vielleicht auch nicht ganz so schnell, wie das Business das heute will. Denn der Kunde da draußen, der will es ja am liebsten noch schneller. Das Business ist dann am Ende nur eine Art, das ist ja nur ein Spiegelbild dessen, was am Ende im Markt passiert. Du hast diesen Wettbewerb zwischen Tesla und anderen Autoherstellern aufgezeigt. Also wir sind halt in einer extrem dynamischen Zeit. Und wir kommen aber aus einer Zeit, wo IT faktisch noch genauso genutzt wird, wo ich es gesagt habe, so 70er, 80er Jahre. Ne? Ja, da hinten steht ein Mainframe, wenn ich jetzt mal überlege, überhaupt einen Prozess zu etablieren, um irgendwelche Daten zu erfassen, dann dauert das 2 Jahre so ungefähr. Ne? So, und wenn du solche Probleme, also solche, ich sage es mal, dann fehlende Synchronität eigentlich zwischen IT und Business auflösen willst, braucht es halt andere Rollen, dann braucht es ein anderes Zusammenspiel sogar auf der Organisation, auf der oberen Organisationsebene. Und deswegen der Begriff CDO. Ne?
Ja, lass uns noch mal ganz kurz zu den möglichen Problemen zurückkommen. Ne? Ja. Du hast das vorhin schon angesprochen. Gell? Also früher war halt klassischerweise der CEO verantwortlich für die Unternehmensentwicklung. Ja, dann hast du vielleicht noch sowas wie ein Business Development Officer, ne, der dann eben auch guckt, okay, wo geht die Strategie hin, wo entwickelt sich der Markt hin, wo müssen wir hin? Und jetzt hast du natürlich durch die wachsende Wichtigkeit der IT, hast du eben auch den CIO, der da auch ein bisschen mitquatscht, ne, beziehungsweise der da vermutlich mehr mitquatscht, als das früher der Fall war. Wie siehst du das? Gibt es denn da Überschneidungen, unklare Abgrenzungen zur Rolle, ein unklares Rollenverständnis? Du hast ja schon mal diese Shadow-IT angesprochen, die resultierte eigentlich darauf basierend. Ne?
Ja, das Also gibt es da Abgrenzungsprobleme? Naja, das ist also wie gesagt dieses Beispiel von, also lassen wir mal jetzt, nicht jedes Unternehmen hat einen COO, dann ist das meistens irgendwo in dieser Rolle des CEO, also des Chief Executive Officers irgendwo mit drin. Ne? So, der soll sich ja eigentlich wirklich um die Leistungsfähigkeit des Unternehmens als solches kümmern. Also der möchte, dass am Ende das Unternehmen erfolgreich ist. Ne? Da gibt es natürlich noch andere CX-Rollen, ne? Also CFO, Chief Financial Officer und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn. Aber der CIO, in der Vergangenheit übrigens, das fand ich so in diesen so klassischen Geschäftsverteilungsplänen, die man dann in großen Unternehmen sieht, war der immer so eine Art Appendix vom CFO. Also der hing noch nicht mal unter dem CEO, sondern unter dem CFO, weil der CFO auch in der Regel die Verantwortung hat zum Thema Compliance. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Sicherheit und IT-Sicherheit und Datenschutz. Ne? Also diese, eigentlich, wenn man so will, ist heute der CIO auch in vielen Unternehmen immer noch so, ich sag jetzt mal, ja, so eine Art Interimsrolle. Das ist erschreckend zu sehen, weil da sagt man immer, ja, irgendwie ist die IT zu langsam, sie kostet zu viel, wir machen viel zu viel selber. Das ist übrigens auch in vielen Fällen wahr. Und dann holt man sich dann eben so einen CIO, der dann mal aufräumen soll, aber nach 5 Jahren dann wird er wieder ausgetauscht. Wo ich dann immer mir überlege, irgendwie haben die Unternehmen immer noch nicht verstanden, dass IT eben nicht mehr nur dieser reine Effizienzverbesserer oder ich sage jetzt mal Datenverwalter oder IT-Infrastrukturbereitsteller ist, sondern eigentlich Impulsgeber genau für das, was wir schon die ganze Zeit so an vielen Beispielen aufzeigen. Also sozusagen dem Unternehmen auch mit dem Wissen, was du dann eben rund um das Thema IT hast, ja auch mal versuchst, die Augen zu öffnen. Ne? Wie könnten man unsere Produkte digitaler machen? Wie könnten wir unsere Prozesse digitaler machen? Da muss ich ehrlich sagen, da ist dieses Rollenverständnis gerade auf diesem Level bei vielen Unternehmen noch nicht wirklich in der neuen Zeit angekommen. Und das führt genau zu diesen verschiedenen Konflikten. Ne? Plus dann eben, ich hatte ja schon den Begriff genannt, Shadow-IT und noch so ein paar andere Entwicklungen, die ich durchaus kritisch bewerte. Ne? Und das liegt unter anderem an dieser fehlenden Symbiose, wenn man den Begriff verwenden will, zwischen beispielsweise sowas wie CEO, CFO und CIO und meinetwegen noch dem, also dann meinetwegen, wo man dann so aufgeht in so eine Art Chief Digital Officer. Und der soll ja nicht nur gucken, dass die Prozesse digital sind, dass man die Kunden digital erreicht, ne? Darauf wird es meistens abgestellt. Dass also wirklich möglichst Digitalisierung, und ja, das ist vielleicht irgendwie so ein Kaugummi, der mittlerweile keinen Geschmack mehr hat, aber das ist immer noch ein wichtiges Thema, wirklich extrem wichtig, ja, aber dass diese Digitalisierung sich in allen Bereichen eines Unternehmens wiederfindet.
Ne? Jan, lass uns doch mal ganz kurz, ich meine, das ist vermutlich sehr einfache Definition, aber lass uns mal einfach kurz den Begriff Digitalisierung definieren. Ja, das ist so ein Buzzword, ne? Das wird überall reingeworfen. In jedem CIO-Newsletter steht irgendwo Digitalisierung. Ja? Genau. Lass uns doch einfach mal kurz an einem konkreten Beispiel festmachen, wo findet Digitalisierung statt?
Ja, also ich glaube wirklich, das einfachste Beispiel ist natürlich irgendwie so etwas wie, früher hat man eben wirklich ein Stück Papier genommen, hat das war natürlich irgendeins, wo Formularfelder aufgedruckt waren und hat dann handschriftlich in diese Felder Eingaben gemacht. Also ich muss sagen, ich bin jetzt
aber auch nicht schon nur früher, ja, ne? Ich meine, es gibt ja heute immer noch
so Formulare. Ich bin bei der Post groß geworden, also unter anderem habe ich auch da mal ein paar Jahre gearbeitet und da gab es so Umlaufmappen, ohne Witz, ne? Also da hast du dann Papier reingesteckt und musste noch unterschrieben werden und mussten irgendwie alle Leute da unterschreiben. So, das ist sozusagen der alte Prozess. Ne? Ich hätte fast gesagt, irgendwie war ein Stück digital, weil tatsächlich das ausgedruckte Formblatt, das kam aus einer Word-Datei und auf den Drucker und bla. Ne? So. Wenn wir von Digitalisierung sprechen, hätten wir gesagt, okay, es gibt immer noch so diesen Aspekt des Austauschs von bestimmten Informationen, die von einer Person zur Kenntnis genommen werden müssten, und die Kenntnisnahme muss in irgendeiner Form bestätigt werden. Wir müssen mal so einen Prozess mal wirklich so runterbrechen auf die eigentliche Zielsetzung, ne? So, und jetzt kannst du sagen, wenn du diesen gerade von mir genannten Umlaufmappenprozess digitalisieren willst, dann würdest du sagen, die einmal so erfasste Information wird dann eben in einer Datei, ich sage, lass das eine E-Mail sein oder meinetwegen irgendein ein digitales Formular, also auch das jetzt meinetwegen repräsentiert, meinetwegen durch eine, jetzt nennen wir mal so ein Dateiformat PDF, die wiederum über einen Service dann an die Personen als Nachricht übermittelt wird, sodass diese Person das beispielsweise auf dem Mobiltelefon oder auf seinem Smartphone oder auf ihrem Smartphone oder meinetwegen so, wo auch immer, dann eben empfängt. Dann kann er auf diese, oder können Sie auf diese Datei klicken, kann sofort mit Ihrem Finger auf dem Telefon unterschreiben, und damit ist die Bestätigung, dass diese Person das zur Kenntnis genommen hat, erfasst und eben auch abgespeichert. Das wäre die Digitalisierung des alten Umlaufmappenprozesses.
Ja? Mhm. Also ich sage mal, man sieht ja eigentlich schon, die Digitalisierung, da kommen ja auch immer die Buzzwords daher mit Kosteneinsparung, Effizienzsteigerung und so weiter, und das sieht man ja eigentlich sofort, ne? Also es ist ja vollkommen logisch, eine digitale Mappe oder eine digitale Datei, die quasi zeitgleich übermittelt wird, ne? Ja. Oder ad hoc übermittelt werden kann. Klar, es ist ja wesentlich schneller, wesentlich effizienter, und alles, was schneller ist, ist ja im Endeffekt auch kosteneinsparender, ne?
Ja, ich sag mal, Kosten, das ist natürlich immer das, was man als Erwartung hat, ne? Also Digitalisierung muss Dinge billiger machen. Das ist in der Regel auch so. Aber jetzt kommen wir natürlich zu einem gewissen Problem, ne? Also ich mache das mal jetzt an diesem Beispiel Umlaufmappe nochmal fest. Das ist jetzt vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer jetzt irgendwie nicht ganz so spannend. Gibt es andere Digitalisierungsthemen, die man diskutieren könnte? Aber mit dem Versand der Datei an die betreffenden Personen, die das zur Kenntnis nehmen müssen, hast du natürlich jetzt auch wiederum die Notwendigkeit, diese Datenübertragung technisch zu schützen. Ja? Mhm. Du musst außerdem sicherstellen, dass die Person, die das dann mit, ich sag's mal, mit Finger auf dem Touchscreen dann irgendwie sozusagen unterschreibt, natürlich auch wirklich diese Person ist. Du verstehst, was ich meine, ne? Also,
na klar.
Also entsteht sozusagen aus Digitalisierung heraus auch immer sozusagen ein Mehr an Sicherheitsanforderungen, ne? Ein Mehr an Daten, die verwaltet werden müssen. Das heißt also auch irgendwo ist ja dann diese so unterschriebene Datei abgelegt und wird archiviert. Früher war das halt ein Stück Papier, das lag im Schrank, ne? Jetzt ist es eben ein Dokument digital, was aber Speicher benötigt. Ich könnte immer noch sagen, alles in allem dann, ne? Wenn man mal unter dem, wie heißt es immer so schön, darunter einen Strich zieht und das zusammenrechnet, ist das natürlich in der Regel, habe ich gesagt, ja, günstiger als der alte Prozess. Und was absolut nicht zu unterschätzen ist, das heißt ja immer, Zeit ist Geld, der Prozess ist definitiv schneller. Also ich sage nochmal, so ein Umlaufmappenthema, wenn dort irgendwie 10 Abteilungsleiter unterschreiben mussten bei der Post, dann hat das mal locker 2 bis 3 Wochen gedauert, bis die Mappe rum gewesen ist. Ja? Ja. Heute kannst du gleichzeitig alle anpingen, ne? Und meinetwegen gibt es dann noch sowas wie Rangfolgen. Erst muss Abteilungsleiter 1, Abteilungsleiter 2 unterschreiben, aber am Ende ist der Übergang von der einen Unterschrift zur nächsten ist eine Millisekunde oder weniger. Ne?
Also, ja. Und ich meine, was du jetzt hier beschreibst, Jan, ist ja wirklich, ich sage jetzt mal, ein trivialster Prozess eigentlich.
Ne? Also absolut. Trivialste
Digitalisierung, meiner Meinung nach. Und trotzdem ist es ja eigentlich erschreckend, ne? Und da kommen wir jetzt wieder nochmal so der Schwung zur IT-Strategie, ne? Dass es immer noch Unternehmen oder natürlich auch Behörden, in erster Linie Behörden gibt, die das immer noch nicht geschafft haben, sowas umzusetzen. Ne? Also da gibt es immer noch echte Mappen und Unterschriften, die händisch gemacht werden müssen, was eigentlich meiner Meinung nach völlig unverständlich in der heutigen Zeit. Ne? Und da ist halt wirklich die Frage, was ist denn da falsch gelaufen in der IT-Strategie? Ne? Also wer hat denn da, wo ist denn da der Fehler passiert? Ne? Also was ich mir vorstellen könnte, Jan, hier jetzt auch wieder die Frage in deine Richtung, ist, es ist einfach mangelndes Wissen, mangelndes Know-how in den Unternehmen dann vorhanden.
Also es ist mangelndes Know-how mit Sicherheit. Es ist aber, glaube ich, auch immer noch eine Frage der Einstellung zu diesen Themen. Also jetzt nehmen wir nochmal, nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Es gibt heute schon Supermärkte, die jetzt im Sinne der Digitalisierung darüber nachdenken, alle Produkte, wie du das eben hast, so mit so klassisch so ein Barcode drauf, und wenn du den über so eine Kasse ziehst, dann siehst du genau, kostet so und so viel, ist das und das. Ne? Da gibt es jetzt eben Supermärkte, die überlegen jetzt schon, am Ende andere Tags zu verwenden, wo du als Kunde bei dem, bei, sozusagen beim Griff ins Regal und dem Ablegen des des Produkts, egal was ist, ein Stück Brot, ein Stück Fleisch, ein Stück Käse, ne? Und das legst jetzt in deinen Einkaufswagen, wird das automatisch sozusagen erfasst und du kannst mit dem Einkaufswagen einfach durch die Türe raus.
Musst ja, ich gebe dir schon, ne? Die Amazon Supermärkte
gibt es genau. Ja schon. So, genau, jetzt frag mal, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, oh, wie könnten wir den Prozess digitalisieren? Ja, da bilden wir, wie das so schön immer heißt, einen Arbeitskreis oder irgendeine so eine Arbeitsgruppe und da beziehst du dann eben auch Leute ein, die seit Jahren da irgendwie an der Kasse sitzen. Und jetzt erklärst du denen das, und ich mache das jetzt als übertriebenes Beispiel, dass ja eigentlich der Plan ist, das so aufzusetzen, dass die Kunden gar nicht mehr an die Kasse müssen. So. Die Bereitschaft derjenigen, die ja am Ende an dem Prozess jetzt mitarbeiten sollen, aber eigentlich ja wissen, wenn der Prozess umgesetzt wird, ihren Job verlieren, ist minimal. Mhm. Und das ist übrigens, das siehst du auch übrigens in der IT selber. Also die IT ist gar nicht so daran interessiert, immer auch dem Unternehmen alles möglich zu machen oder alles aufzuzeigen, weil sie dadurch natürlich auch, oder mit dieser Transparenz werden sie angreifbar. Und dann sieht man auch, dass viele Dinge in der IT selber sehr ineffizient sind. Also lange Rede, kurzer Sinn, du hast immer dieses Problem in vielen Organisationen, dass Veränderung nicht unbedingt von den Personen gewünscht ist, die sich in ihrer Situation komfortabel fühlen und wissen, dass wenn es zu dieser Veränderung kommt, irgendeine nachteilige Entwicklung für sie damit einhergeht. So. Und damit erklärt sich auch dieses teilweise mangelnde Interesse an Digitalisierung als solches. Also da könntest du immer sagen, ja, dann lass mal die sozusagen unsere internen Ressourcen weg, nimmst immer Berater. Ich meine, in gewisser Weise leben du und ich ja auch von dieser Situation, ja, dass wir als Berater dann hinzugezogen werden. Aber eigentlich ist es schade, weil aus dieser Digitalisierung ergeben sich natürlich auch gänzlich neue Möglichkeiten für die Personen, die dann eben vielleicht, ja, ich sage jetzt mal, nicht mehr an der Kasse sitzen.
Ne? Ja, also, es ist so eine Art Teufelskreislauf so ein bisschen. Ne? Also ja. Die IT soll ja Dinge effizienter machen. Nur wenn es effizienter wird, braucht man halt weniger Mitarbeiter. Dann braucht man somit quasi weniger IT. Ne? So ein Teufelskreislauf, der sich immer wiederholt eigentlich. Ne? Ja. Und ja, also dieser mangelnde Umsetzungswille, den begegnen wir ja auch ganz oft im Einsatz. Ne? Also ja, das haben wir schon immer so gemacht, ist ja so eine klassische Aussage, wenn man neue Dinge vorschlägt. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Und ich glaube, da ist tatsächlich dann der Leiter oder der Verantwortliche für die IT-Strategie oder die verantwortliche Dame natürlich für IT-Strategie, die sind da einfach gefragt, dass sie da vielleicht auch das richtige Mindset mitbringen, ne? Und das richtige Mindset in die Köpfe setzen und sagen, okay, Leute, das ist kein Gefahrenthema, sondern es vereinfacht ja auch eure Arbeit am Ende des Tages. Ne? Und wir finden dann natürlich auch neue Aufgaben für euch, weil klar, es wird ja immer weitergehen. Ne? Es gibt ja auch wieder neue Aufgaben, wenn alte wegfallen.
Richtig, genau. Aber wie gesagt, ich nehme ein anderes schönes Beispiel. Ich könnte es jetzt nicht unbedingt auf die Behörden und auf die öffentliche Verwaltung draufhauen. Aber lass uns noch mal kurz so dieses Problem der eigentlichen Geschwindigkeit in Richtung Digitalisierung sprechen. Und das eben bezogen auf die öffentliche Verwaltung. Ich war jetzt auf einem Kongress, das war ganz spannend, nennt sich Zukunftskongress. Der findet dann einmal im Jahr statt und dann kommen dann eben, was weiß ich, die ganzen Ministerien und sonst wer auch immer zusammen und tauschen sich eben aus, wie weit es mit der Digitalisierung ist. Jetzt muss man wissen, es gibt ein Gesetz, was erlassen wurde, das ist das sogenannte Online-Zugangsgesetz. Das ist übrigens jetzt schon eine ganze Weile am Start, seit 2017. Ja. Und da ist unter anderem das Ziel, dass man eben Prozesse digitalisiert. Ein schönes Beispiel ist, du willst einen neuen Ausweis haben. Ne? Da bist du halt früher zum Einwohnermeldeamt gegangen, hast du dort
Machst du immer noch.
Ja, pass auf. Ne? So, da bist du zum Einwohnermeldeamt gegangen. Ich sage jetzt eigentlich, als wenn das jetzt nicht mehr so wäre. Bist zum Einwohnermeldeamt gegangen, hast da dann irgendwie so eine Nummer gezogen, dann hast du geredet, dann hat die da irgendwas, die Kollegin oder der Kollege da irgendwas im Computer reingetippt und irgendwann hast du dann richtig. Eben, musst du noch ein Passbild abgeben, tralala, und hast deinen Ausweis dann bekommen. Also solche Prozesse sollten eigentlich über dieses Online-Zugangsgesetz digitalisiert werden. Das heißt also, dass du zum Beispiel eben über das Internet, ne, auf der Webseite dann des Rathauses beispielsweise eine Rubrik hast, wo du dann als Kunde, was heißt als Bürger, ne, dann eben deine, sag's mal, deine Dokumente, die du so brauchst, dann eben direkt dort anfordern kannst. Ne? Und was jetzt, können Sie jetzt sagen, ja, was erzählt er jetzt gerade? Ne? Also, was spannend war auf diesem Zukunftskongress und das Gesetz, also das läuft jetzt nicht unbedingt Ende dieses Jahres aus, aber eigentlich hatte das Gesetz als Ziel, bis Ende 2022 alle öffentlichen Dienstleistungen komplett eben auf diesem Weg, und ich sag mal, zu digitalisieren. Also zumindest sowas wie ein Web-Frontend zu haben, über das du diese Dinge beantragen kannst und der eigentliche Abwicklungsprozess auch digital endet. Also du musst faktisch nur noch ins Rathaus gehen und deinen Ausweis holen. Also den holst du nur noch ab und bezahlst dafür, aber eigentlich, vielleicht hast du vorher schon sogar digital bezahlt. Ne? So, was haben sie gesagt? Also sie haben wohl irgendwie... Also sie haben wohl 2-3 Hände voll von diesen Prozessen. Es gibt wohl mehrere. Ne? Also wie viele habe ich jetzt vergessen?
Ja, ich glaube, das sind ungefähr 200 Prozesse, die es gibt. Also digitalisiert sind. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr im Kopf. Mein letzter Stand war von einem halben Jahr, glaube ich, hatten sie 3 oder 5 oder so hatten sie
digitalisiert. Also es gibt ein paar. Ne? Ja, und jetzt muss man
also, auch sagen... Also es ist wirklich erschreckend. Es ist erschreckend.
So. Ja. Und jetzt überlegen nochmal. Jetzt, wir kamen auf dieses Problem und ich überspitze das natürlich, damit da die Zuhörer keinen falschen Eindruck gewinnen. Da sind eben auch Personen dann eben in diese Entwicklung involviert, wo jetzt vielleicht, ich sag mal, das Thema verbunden ist, dann wiederum mit dem Gedanken, wenn wir das jetzt so umsetzen, dann kann es die und die Probleme geben. Und übrigens nochmal, von Problemen spreche ich dann eben nicht nur im Zusammenhang von, oh, ist mein Arbeitsplatz dadurch gegebenenfalls gefährdet. Es gibt aber auch viele Leute, die immer noch Bedenken haben, was dann eben den Schutz der so erfassten Daten oder verarbeiteten Daten betrifft. Also ich glaube... Der normale Mensch, ne, jetzt musst du uns beide ja mal rausnehmen, hat immer noch so eine gewisse, vielleicht auch Distanz zu Technologie. Ne? Also ich sehe das auch bei meinem Vater noch und bei meinen Schwiegereltern, die sind jetzt ja auch schon ein paar Jahre alt. Also wenn ich dann immer sehe, wie die mit Technologie umgehen, und das ist jetzt gar nicht, dass ich das abfällig bewerte, dann merkst du einfach, die sind damit nicht groß geworden. Und ich glaube, die ist gerade so das Thema... Generationenneutralität von Technologie ist ein Aspekt, der sich heute so gar nicht auch in der IT-Strategie-Themen wiederfindet. Und du hast nun mal im Unternehmen nicht nur die ganz jungen und die dynamischen und die ja eigentlich schon, ich sage jetzt mal, mit einem Smartphone und einem iPhone oder was auch immer, um mal so einfach mal so ein Beispiel zu nennen, das schon sozusagen im Kinderwagen großgezogen wurden, ne? Sondern du hast eben auch immer noch Personen, die tatsächlich noch gelernt haben, am Ende Daten mit einer Schreibmaschine auf ein Blatt Papier zu tippen.
Ja, ne? Aber Jan, das eine schließt das andere ja nicht aus. Ne? Also man kann ja die alten Prozesse, klar, in Unternehmen ist das natürlich jetzt noch was anderes, aber wenn wir jetzt weiterhin bei dieser Behörde bleiben oder bei Behörden bleiben, die eben gewisse Services für Bürger bereitstellen, ne? Da kann man natürlich gucken, dass man einfach beide Services behält. Ne?
Du könntest über so hybride Welten nachdenken. Ne? Also,
genau, ja.
Oder zumindest die Dinge so machen, dass sie nicht zu kompliziert sind. Also ich will jetzt ja nicht irgendwie...
Und man muss einfach auch sagen, Jan, weißt du, andere Länder haben es ja geschafft. Ich glaube, Dänemark, Schweden, also die skandinavischen Länder sind da extrem weit. Und ich glaube, die haben tatsächlich alle Prozesse umgesetzt. Sogar Frankreich, glaube ich, ist da wesentlich weiter als wir.
Ja, selbst die Ukraine. Also es war ganz spannend. Auf diesem Zukunftskongress war dann ein Berater von Zelensky mit da und hat dann eben so ein bisschen erklärt, welche Prozesse die alle digitalisiert haben. Die sind auch noch nicht ganz durch, aber die waren wesentlich weiter als wir in Deutschland. Ich sage nochmal, der Deutsche an sich, ne, und du gehörst dazu, ich gehöre dazu, da gibt es eben teilweise immer schon so ein gewisses Beharrungsvermögen. So, ja, das haben wir immer schon so gemacht. Warum sollen wir das jetzt ändern? Oder das ist jetzt auch, aber wer weiß, ob das gut ist oder. Also ich will jetzt nicht unbedingt über unsere Kultur und über unsere grundsätzliche Einstellung dann irgendwo allzu sehr herziehen, aber da ist tatsächlich bei vielen Unternehmen auch Überzeugungsarbeit zu leisten. Und jetzt kommt wieder die Rolle des CDOs oder vielleicht auch meinetwegen des CIOs. Du musst diesen Wandel begleiten. Du kannst nicht einfach anordnen, dass Digitalisierung passiert. Und wenn wir über IT-Strategie nachdenken, das ist ja eigentlich unser Thema, dann hast du eben auch eine Kommunikationskomponente, eine Change-Komponente, wo du Menschen
mitnehmen musst. Genau, Change-Management.
Ja. Mhm. Du musst Menschen mitnehmen. Du musst denen erklären, warum, ich sage jetzt mal, eben eine Digitalisierung in einem Prozess, in einem Produkt für die betreffende Person, die entweder in dem Prozess irgendeine Aufgabe hat oder mit dieser, ich sag mal, mit Technologie als solches arbeiten muss, dass das für sie auch einen Vorteil hat oder dass das eben auch im Sinne des, ich sag mal, des Erfolgs des Unternehmens eben wichtig ist. Also einfach ändern und dann warten, dass die Leute plötzlich, ne, ohne Kommentare das einfach umsetzen. Das wird nicht funktionieren. Also insofern hat IT-Strategie neben der Frage, wie zum Beispiel, mit welchen Technologien wollen wir das machen, in welcher Architektur, welche Dienstleister wollen wir nutzen, welche internen Kompetenzen brauchen wir, da brauchst du ja sowieso diese, ich sag mal, personenbezogene Komponente von Qualifikation, ne? Also du musst die richtigen Mitarbeiter einstellen etc., aber dann hast du eben tatsächlich auch noch diese Mitnahmethematik. Ne? Also wie kriege ich am Ende diesen Change auch so umgesetzt, dass alle verstehen, warum wir das machen und auch dahinter stehen. Ne? Ist auch Teil der IT-Strategie.
Alles klar. Jan, ich würde sagen, lass uns noch mal einen Punkt ansprechen, auf den möchte ich noch kurz eingehen. Dann, glaube ich, beenden wir das. Ich würde sagen, ich habe tatsächlich noch ein paar Fragen offen, Jan. Bitte. Dass wir jetzt mal den ersten Teil hier beenden. Und ich würde sagen, wir machen dazu noch einen zweiten Teil. Und gerne, zwar geht's, wo ich da gerne drauf eingehen würde, ist tatsächlich eine konkrete Umsetzung. Ja, also klar, große Unternehmen, wie du schon gesagt hast, ja, die haben CEO, die haben CDO, die haben CIO. Ne, die sind da, ich sage mal, personell gut aufgestellt. Aber Mittelstandsunternehmen, glaube ich, tun sich da noch wesentlich schwerer. Und ich würde da gerne darauf eingehen, wie können wir denn das konkret umsetzen? Also wie kann man denn wirklich rangehen? Ja? Was kann man denn machen, wenn man sagt, okay, man möchte jetzt in Anführungsstrichen IT-Strategie machen? Aber eine Frage hätte ich noch, Jan. Mhm. Und zwar das Budgetthema. Ja? Also du sprichst von Know-how, du sprichst von Change Management. Das kostet ja alles Geld. Ja? Also das ist ja nichts Günstiges. Ja. Ne? Wie sind denn da die Unternehmen aufgestellt? Wie siehst du das? Ja? Geben die dafür Geld aus für IT-Strategie, für Digitalisierung? Sind die da bereit, wirklich Geld in die Hand zu nehmen?
Ja, jetzt, das ist tatsächlich eine riesige Herausforderung. Da brauchen wir wahrscheinlich auch nochmal eine separate Session. Aber lass es mich mal an ein, zwei Beispielen aufzeigen. Also grundsätzlich, wenn ich heute mal auf Unternehmen sehe, die wir beraten im Bereich IT, dann ist irgendwo so immer dieser Eindruck, IT hat sich früher sozusagen als Blackbox irgendwo entwickelt und hat so eine eigene kleine Welt entwickelt. Das war ja alles viel zu teuer, das müssen wir jetzt alles ändern. Und da ist so der Eindruck eben entstanden, IT verschwendet Geld. Ja? Oder in IT oder mit IT wird Geld verschwendet. Diese Einstellung siehst du halt immer noch in vielen Köpfen. Ja? Führt dazu, dass dann die Erwartungshaltung ist, dass jedes Jahr am IT-Budget geschraubt wird. Und nicht nach oben, sondern nach unten. Also ist immer die Erwartungshaltung, es muss immer billiger werden. Oh Gott, die Hardware wird doch immer billiger. Ja, das ist übrigens bei Hardware tatsächlich auch so, so der Fall. Ja? Also sozusagen der Preis pro Leistungseinheit, und lass das jetzt irgendwie sowas sein wie CPU oder Speicher, der wird immer kleiner. So, auf der anderen Seite wird Software immer teurer. Also nichtsdestotrotz hat die IT aber diesen Kostendruck, ne? Also es muss irgendwie billiger werden, was dazu geführt hat in der Vergangenheit natürlich alle möglichen, sagen wir mal so Spezialthemen irgendwie wegzuschneiden, also möglichst zu standardisieren. Da gab es so ein Buzzword Lean IT, also das muss irgendwie billiger werden. Ja, guckst du heute noch auf Unternehmen, merkst du, dass zum Beispiel in einem Unternehmen, wo wir jetzt unterwegs sind, die hatten eben über 1500 verschiedene Software-Applikationen am Start. Und ich rede noch nicht mal von Versionen, sondern verschiedenen Programmen. Da fragst du dich immer, wer braucht all das? Ne? Natürlich gibt es Fachabteilungen, die dann irgendwie eine Sonderanforderung haben, und das ist dann auch begründet. Aber tatsächlich wurde in der IT früher vor vielen Jahren und immer noch auch viel Geld verschwendet. Jetzt ist der Kostendruck da, aber eigentlich ist gleichzeitig Digitalisierungsdruck da. Also wir sehen bei ganz vielen Unternehmen, dass diese beiden Effekte wirklich Konflikte erzeugen. Also auf der einen Seite der Wunsch, IT kostengünstiger umzusetzen, also was weiß ich, über Outsourcing, über Standardisierung, Harmonisierung, ne? Portfoliobereinigung und so weiter und so fort, also auch Optimierung der Betriebsmodelle. Also da muss die IT definitiv was machen, da ist auch viel versäumt worden in der Vergangenheit. Aber auf der anderen Seite kostet eben das Thema Digitalisierung Geld. Da könntest du jetzt sagen, naja, eigentlich sollte das dann irgendwie sowas sein wie R&D, Research and Development Budget. Ne? Ist jetzt nicht unbedingt IT-Budget, und wenn wir sagen, IT steckt dann in einem Produkt drin, dann kannst du immer sagen, das ist dann halt zwar IT, aber nicht das klassische IT-Budget. Also da finden Unternehmen immer dann auch mal eine kreative Lösung, um irgendwie noch Geld dafür zusammenzubekommen. Aber führt eben auch wieder dazu, dass sozusagen das Thema IT oder die Verantwortung von IT trotzdem stärker dann in Richtung Business wandert. Und dann kommen wir wieder zu so Problemen, die dann als extrem entstehen können, Shadow-IT beispielsweise. Also ich sage nochmal, viele Unternehmen haben das nicht wirklich gut gelöst und geregelt, und in Konsequenz verhindert das die ein oder andere Digitalisierung auch. Ja? Weil IT trotzdem als Kompetenzträger dann eben immer wieder sagt, Leute, was wollt ihr denn? Hü oder Hot? Ne? Also Gas geben oder bremsen? Ne?
Also, ja. Also ich sag mal, du hast das vorhin schon ganz gut angesprochen. Das ist auch die Erfahrung tatsächlich, die ich jetzt gemacht habe bei vielen Unternehmen. Ja? Dass einerseits ist ein Kostendruck da, es müssen Kosten eingespart werden, und dann guckt man wirklich, dann dreht man jeden Stein um, so im Endeffekt. Ja. Ne? Andererseits nimmt man aber wirklich das Geld und schmeißt am Fenster raus. Ja? Was wir schon gesehen haben, ja, dass irgendwelche Softwareprodukte für hunderttausende Euro gekauft wurden, die gar nicht benutzt wurden. Ne? Und das ist eigentlich diese Ambivalenz, ne? Dass einerseits ein wahnsinniger Kostendruck da ist, andererseits aber dann zum Beispiel hauptsächlich für die großen Hersteller, ne? Also wenn jetzt zum Beispiel mal Microsoft oder auch Oracle oder IBM, wenn einfach ja, wird Geld in die Hand genommen für Produkte, die man gar nicht benötigt, ja, die man dann auch überhaupt nicht einsetzt. Ne? Ja, und das ist tatsächlich Ja, da gibt es tatsächlich ein paar Versäumnisse, ne?
Ja, also muss man ganz klar sagen, also da ist die Brücke zwischen IT und Business, ja, ist, genau, glaube ich, noch nicht wirklich gut aufgesetzt in vielen Unternehmen. Und das hat eher so diese Qualität von so Schwimmpontons, die man auch irgendwie ganz, genau, schnell wieder zurückbauen kann. Also da steht keine stabile Brücke zwischen den beiden. Und jetzt nochmal, das kann man auflösen, indem man eben auch diese Rollen, diese klassischen Rollen dann eben so ein bisschen überdenkt und einfach auch versteht, dass die Sachen halt nicht wirklich so hart trennbar sind. Das ist nicht schwarz-weiß. Ja? Aber genau, wie hast du schon gesagt, das müssen wir, glaube ich, nochmal in einem anderen Podcast vertiefen. Ich gucke so ein bisschen auch auf die Zeit. Wir hatten uns ja so ein paar Themen oder Punkte vorgenommen für heute und ich denke, das haben wir auch gut besprechen können. Insofern danke ich dir für deine Zeit und ich freue mich dann schon auf das nächste Gespräch mit dir zu diesem Thema.
Genau. Wir recht zeitnah, würde ich sagen, ne, dass wir auch da den Anschluss nicht verlieren. Genau, und auf jeden Fall danke dir, Jan, für die Antwort. Es ist sehr, sehr spannend und ich freue mich auf den nächsten.
Macht immer Spaß, sich mit dir auszutauschen. Dann eigentlich an die Zuhörer dann noch. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen oder der einen oder anderen noch den, hoffentlich den einen oder anderen dann wieder Gedankenimpuls gegeben. Und insofern verbleibe ich dann erstmal mit den besten Wünschen und wir hören uns wieder. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Ciao.
Danke.